Ja, schön, dass Sie alle wieder da sind und wir diese Reihe heute gemeinsam abschließen können. Und herzlichen Dank auch, dass die Veranstalter, auch zu meiner Überraschung, hier noch einmal das chinesische Wort für Schiff dort vorne hingestellt haben, sodass wir es anschauen können. Zur Erinnerung nochmal, wir haben ja festgestellt, dass offensichtlich, und das sind sehr, sehr frühe chinesische Schriftzeichen, noch bevor Missionare nach China kamen, sehr früh schon eine Erinnerung an das Geschehen der Urgeschichte, eben auch das Ereignis der Sintflut, wiedergefunden werden in den unterschiedlichsten schriftlichen Kulturen verschiedenster Völker. Man sagt, um die 250 Exemplare gewissermaßen von Erzählungen, die in den verschiedensten Traditionen teilweise mythisch überfremdet sind, mit einem Sagenkranz gewissermaßen umgeben, gut zu unterscheiden von der nüchternen Urfassung, wie wir sie in der Bibel finden. Und das Spannende daran ist, dass mit diesen alten chinesischen Schriftzeichen Folgendes ausgesagt wird. Ganz links das Zeichen ist ein, also das in der Mitte ist ein Behälter. Das ganz, ganz rechts ist die Zahl 8. Und das ganz links, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich gucke vorsichtshalber nochmal nach. Ja, in der Mitte ist Person. So, in der Mitte ist das Zeichen für Person, links für Behälter und rechts die Zahl 8. Und wenn Sie das auf Chinesisch aussprechen wollen, dann heißt das Chao Kao Ba. Und wenn Sie diese drei Zeichen dann zusammennehmen, ergibt es die Kombination dort unten. Und das ist im Chinesischen das Wort bzw. das Zeichen für Schiff. Und daran sehen Sie 8 Personen in einem Gefäß, Schiff. Das ist ein eindeutiger Bezug zu der Sintflutberichterstattung. Und das ist ein hochinteressanter Beleg. Es gibt gerade auch im Chinesischen, aber auch in anderen Sprachen viele solcher Bezüge zur Urgeschichte. Zur Urgeschichte der Bibel, was ein Hinweis darauf ist, dass als die Menschen sich über die ganze Welt verteilt haben, dass sie bei der Gelegenheit eben die Erinnerungen mitnahmen, die Berichte mitnahmen von dem, was am Anfang wirklich geschah. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir in der Bibel dann aber gewissermaßen die Reihenfassung, die Urfassung dessen vorliegen haben, ohne jede mythologische Ausschmückung, sehr nüchtern, sehr auch an Zahlen orientiert, wie wir gesehen haben. Und vielen Dank, dass das hier nochmal augenfällig gemacht wurde. Heute Abend nun unser letztes Thema im Zusammenhang mit Noah, Gottes Great Reset. Und viele werden sich vielleicht gefragt haben, was hat denn dieser Begriff Great Reset eigentlich mit Gott zu tun? Den kennen wir doch nicht aus der Bibel, sondern den kennen wir eher aus dieser berühmt-berüchtigten Veröffentlichung von Klaus Schwab und Thierry Malheureux. Klaus Schwab, wie Sie wissen, ist der Chef des Weltwirtschaftsforums, des World Economic Forum, das sich einmal im Jahr trifft mit allem, was Rang und Namen hat, an Politikern, an Wirtschaftskapitänen. Viele Wissenschaftler sind auch immer wieder eingeladen. Und wenn Sie das übersetzen, The Great Reset, dann könnte man eigentlich übersetzen, der totale Neustart. Und die deutsche Übersetzung dieses Buches lautet Covid-19, der große Umbruch, The Great Reset. Nun, keine Sorge, der Bibeltext, über den wir reden, kommt natürlich aus der Bibel und nicht aus dieser Bibel von Herrn Schwab. Und auch die Bibel berichtet von einem Great Reset, von einem totalen Neustart. Und ich denke, im Licht dieses Great Reset stumpft so manches Konzept, das uns heute als Great Reset angekündigt wird, vielleicht eher zu einem Small Reset zusammen, zu nur einem ganz kleinen Neuanfang, was der Herr Schwab und andere sich so überlegt haben. Das werden wir noch sehen. In jedem Fall kommen wir zurück zu Noah. Als er mit seiner Familie, 7 Personen dazu, also seine Frau, dann die 3 Söhne mit ihren Frauen, als er wieder an Land kommt, als er Neuland betrifft, da muss das für diese 8 Leute gleichermaßen unheimlich, aber auch erleichternd gewesen sein. Nach gut einem Jahr in der Arche, sicher eingeschlossen, aber eben auch eingeschlossen. Über 370 Tage nach schwankenden Bohlenbrettern unter den Füßen, rauschenden Wellenstürmen, die die Arche umtosten, bekommen sie jetzt endlich, endlich wieder festen Boden unter die Füße. Und wir werden sehen, was da geschieht. 1. Mose Kapitel 8. Und immer wenn ich nur einen Vers sage und kein Kapitel dazu, müssen Sie wissen, das ist 1. Mose 8. Also wenn ich nur einen Vers sage, wissen Sie, 1. Mose 8, das wird uns, denke ich, viel Zeit heute Abend sparen. Und mit der Zeit, die wir sparen, kann ich vielleicht etwas langsamer sprechen. Wir sind ja nicht in der Schweiz hier. Also, als Noah die Arche endlich verlassen kann. Wie gesagt, sind seit Regenbeginn 370 Tage vergangen. Die ersten 7 Tage ging es ja immer noch mal rein und raus und dann die 370 Tage nur in der Arche macht dann die 377 im Endergebnis. Und als Noah ankommt, muss er eine Welt neu betreten und erobern, in der es die alte Normalität nicht mehr gibt. Oder vielleicht doch? Was hat sich geändert, seitdem die Sintflut über die Erde hereinbrach? Was ist übrig geblieben von der alten Welt? Wie werden Noah und seine Frau und die Familien mit dieser neuen Situation zurechtkommen? Das haben sie sich bestimmt gefragt. In welcher Situation müssen wir zurechtkommen? Wie neu ist diese Situation, in der wir uns seit einiger Zeit befinden? Und viel ist übrig von der alten? Also wenn es nach einigen Machthabern ginge, dann würden wir ja noch für ganz, ganz lange Zeit etwa am Reisen gehindert werden oder dürften uns sogar innerhalb Europas nicht mehr frei bewegen. Wenn es nach einigen Leuten ginge, dann würde zum Beispiel der Universitätsbetrieb noch lange nur noch online abgewickelt werden und weiterhin verhindert werden, dass echte Studenten sich in echten Hörsälen treffen. Wenn es nach einigen Leuten ginge, dann würden auch Gemeinden möglichst noch über viele Wochen hinweg weiter eingeengt und daran gehindert werden, das zu praktizieren, was für die Gemeinde Jesu so wichtig ist, nämlich direkte Gemeinschaft zu praktizieren, sich zu treffen, miteinander zu beten, miteinander zu singen und eben nicht nur übers Internet miteinander zu verkehren, sondern wirklich Aug in Aug, also nicht nur Screen to Screen, sondern Face to Face, nicht nur Mattscheibe zu Mattscheibe. Und in den letzten Monaten haben wir immer wieder von Plänen gehört, und sie erinnern sich daran, dass das gesamte System unseres Zusammenlebens eigentlich verändert werden müsste. Sie haben davon gehört und darüber wird eben unter anderem in diesem Buch von Klaus Schwab geschrieben. Klaus Schwab, immer wieder hoch gelobt, etwa von unserer Kanzlerin, die im letzten Jahr bei dem großen Meeting in Davos gesagt hat schon, und einige Medien haben das aufgenommen, unsere Welt brauche eine ganz große Transformation. Eine Transformation von einem Ausmaß, das wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und so schreibt in diesem Sinne der von der Kanzlerin immer wieder gelobte Klaus Schwab in diesem Buch auf Seite 298 Folgendes. Wir könnten zu schnellerem Handeln gezwungen sein, indem wir gescheiterte Ideen, Institutionen, Prozesse und Regeln durch neue ersetzen, die den gegenwärtigen und künftigen Bedürfnissen besser gerecht werden. Das ist die Essenz, also das Wesentliche des großen Umbruchs. Könnte die weltweit gemeinsam gemachte Erfahrung der Pandemie dazu beitragen, einige der Probleme zu entschärfen? Kann aus den Lockdowns eine bessere Gesellschaft hervorgehen? Und das wird dann von Schwab befürwortet. Und bei dieser ganzen Umgestaltung, das lesen wir eben hier, wobei wir fragen, was meint er eigentlich mit den gescheiterten Ideen, Institutionen, Prozessen und Regeln? Meint er damit möglicherweise auch unser Grundgesetz? Das wäre nochmal zu klären. Und bei diesem Transformationsprozess, bei dieser angeblich so notwendigen großen Umgestaltung, könnte das Virus durchaus hilfreiche Dienste leisten. Oder zumindest, wenn es gelingt, eine gewisse Deutung, eine gewisse Interpretation dieses Virus in weiten Teilen der Welt zu verbreiten. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble Bereits im August letzten Jahres in einem Interview mit der Neuen Westfälischen Zeitung folgendes sagte, Zitat Schäuble, die Corona-Krise ist eine große Chance. Der Widerstand gegen Veränderung wird in der Krise geringer. Wir können die Wirtschafts- und Finanzunion, die wir politisch bisher nicht zustande gebracht haben, jetzt hinbekommen. Ich will die Pandemie nicht verharmlosen, wenn ich feststelle, große Krisen sind große Chancen. Zitat Ende. Also nutzen wir die Situation, um manche Dinge weitgehend zu verändern, bei denen uns das bisher nicht gelungen ist, weil die Leute so mit anderen Dingen beschäftigt sind, dass sie nicht mehr viel Widerstand leisten können. Und viele Zeitgenossen fragen sich, worin soll eigentlich dieser große Umbruch bestehen? Was soll eigentlich alles dadurch umgebaut und diesem großen Reset unterworfen werden? Und wir fragen weiter, wer hat eigentlich die Macht, diesen Great Reset herbeizuführen und zu gestalten? Schwab in diesem Buch spricht immer, ja, ich würde fast sagen, von einem geheimnisvollen Wir. Und ich würde ihn gerne fragen, sag mal, wer ist eigentlich dieses Wir? Und woher hat dieses Wir seine Legitimation? Bricht diese Transformation wirklich so schicksalhaft wie ein Naturereignis über uns herein? Oder wird da etwas gezielt inszeniert und herbeigeredet und herbeigeschrieben? Etwa dergestalt, dass man sagt, wir kommen auf dem Weg nur weiter, wenn wir zu einer radikalen Digitalisierung kommen. Wir kommen auf diesem Weg nur weiter, wenn viele Prozesse, die jetzt ganz direkt ablaufen, in Zukunft automatisierter sich gestalten werden. Und da ist es mal ganz gut, dass man uns nach und nach dran gewöhnt, möglichst alles nur noch über den Computer abzuwickeln. Und da ist es vielleicht auch ganz gut, dass wir nicht so viele Möglichkeiten haben, zu viel Gemeinschaft zu pflegen, um uns zu viel auszutauschen und uns möglicherweise kritische Gedanken darüber zu machen. Man müsste beispielsweise fragen, welche Folgen würde das für den Einzelnen haben, wenn dieser Great Reset obsiegen würde? Und die Frage, ist das überhaupt noch zu verhindern? Und was würde mit jenen geschehen, die diesen Umbruch falsch finden? Die zum Beispiel sagen, es ist wichtig, dass wir uns direkt sehen können. Es ist wichtig, dass wir nicht weiteren Überwachungstechniken unterworfen werden. Es ist wichtig, dass wir auch unsere nationale Identität bewahren und nicht alles darauf hinausläuft, dass immer weniger Leute immer mehr Macht haben, um schließlich von ganz oben große Vorgaben zu machen. Und was würde mit jenen, die diesen Umbruch falsch finden und seine Zielvorstellung nicht teilen, die sagen, nein, so ein Leben wollen wir nicht. Wir wollen nicht die direkte Begegnung durch Zoom-Konferenzen ersetzen. Was wird mit denen möglicherweise geschehen? Unser Bibeltext stellt uns heute Abend Noah vor. Noch einmal, und zwar mitten hinein leuchtet dieser Text in eine Situation, die Noah erlebt, die er auch vorher so noch nie erlebt hat. Eine Situation, die es noch nie davor gegeben hatte. Die Sintflut hat vieles verändert, schon an den geologischen und an den klimatologischen Lebensbedingungen. Die Sintflut war ein globales Naturereignis, eine weltweite Katastrophe, deren Spuren wir etwa in den Gebirgen immer noch wiederfinden können. Aber, und das lernen wir aus diesem Text, die Sintflut war nicht nur eine Naturkatastrophe. Und die Sintflut, das haben wir gestern gesehen, war schon gar kein unvermeidbares Schicksal, das ungezügelt über die Erde hereinbrach, sondern die Sintflut war, siehe gestern, ein gezieltes, ein von Gott angekündigtes, ein von Gott kontrolliertes Gericht. Da lief ihm nichts aus dem Ruder. Wir haben die genauen Zahlenangaben und Rahmenbedingungen uns gestern noch einmal vor Augen geführt. Und deshalb lautet unser Titel heute eben auch Gottes Great Reset, Gottes totaler Neustart. Gott setzt mit der Sintflut und dem, was danach kommt, noch einmal so etwas wie einen großen Neuanfang. Und was Gott dem Noah sagt, das erinnert sehr an das, was Gott ursprünglich Adam und Eva sagte, Verse 15 bis 17, und Sie wissen jetzt, das ist immer Kapitel 8, da redete Gott mit Noah und sprach, geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir, alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleisch an Vögeln, an Vieh und allem Gewürm, das auf Erden kriecht, das gehe heraus mit dir, dass sie sich regen auf Erden und fruchtbar seien und sich mehren auf Erden. Seid fruchtbar und mehret euch und macht die Erde euch untertan. Gestaltet sie, verwaltet sie, geht gut mit ihr um im Auftrag des Schöpfers. Great Reset ist immer eine Machtfrage. Und nur Gott selbst hatte die Macht und nur Gott selbst hatte das Recht, diesen Great Reset über die ganze Welt zu verfügen. Nur Gott. Und trotzdem haben sich seitdem immer wieder menschliche Machthaber angeschickt, ihren eigenen Great Reset, ihre eigene neue Weltordnung dagegen zu setzen. Sie haben gedroht und gelockt. Sie haben mit Horrorszenarien Panik geschürt und mit Zukunftsvisionen das Paradies versprochen. Und sie alle haben früher oder später in Gulags geführt oder in Konzentrationslager und Millionen von Toten heraufbeschworen. Denken Sie an den Great Reset der Französischen Revolution im 18. Jahrhundert. Denken Sie an den Great Reset der Kommunisten. Denken Sie an den Great Reset der Nationalsozialisten. Denken Sie an die Berge von Leichen, die dabei wirklich produziert wurden. Immer wenn der Mensch den Great Reset in seine Hand nimmt, dann überfordert er sich. Will er totalitäre Strukturen, will der Mensch seine Menschenbrüder in den Griff nehmen. Und dieser Great Reset ist nicht nur die Idee eines Herrn Schwab, sondern diese totale Umgestaltung wird schon seit längerem geplant. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es so kommen wird. Ich sage nicht, dass sich das um jeden Preis durchsetzen wird. Aber ich möchte Sie einfach noch einmal mit folgender Quelle konfrontieren, dass Sie nicht denken, das wäre nur beschränkt gewissermaßen auf ein Buch, in dem diese zunehmende Inbesitznahme der ganzen Welt durch immer weniger Leute, die immer mehr Macht haben. Ich will Ihnen dazu zwei Sätze kurz vorlesen und erst sage Ihnen erst hinterher, wo die stehen. Da wird diese Zukunftsversion beschrieben mit dem Begriff Post-Voting Society. Und man merkt auf und sagt, was bitteschön soll das sein? Post-Voting Society, das ist eine Gesellschaft, in der nicht mehr gewählt werden muss. Na, wäre das nicht großartig, wenn wir nicht mehr zum Wählen gehen müssten? Klammer auf, man überlegt ja in Sachsen-Anhalt immerhin die direkte Wahl dadurch überflüssig zu machen, dass es möglich sein könnte, möglicherweise nur noch Briefwahl durchzuführen. Was in gewisser Hinsicht das Ende der Geheimwahlen wäre, da sie bei Briefwahlen ja immer sehr viel andere Einflussmöglichkeiten haben. Vielleicht wird das doch noch abgewendet, aber das wäre ein krasser Einschnitt in unserer deutschen Geschichte, wenn es plötzlich möglich wäre, bei einer so großen Wahl nur noch Briefwahl zu machen. Das ist noch nicht die Post-Voting Society, aber so stellen sich das einige vor. Und ich sage Ihnen jetzt mal, die benutzen einen englischen Begriff, aber sie erklären das dann auf Deutsch, was das heißt. Wie wird es aussehen in so einer Post-Voting Society, in die Sie unsere Gesellschaft verwandeln wollen? Zitat, da wir genau wissen, was Leute tun und möchten. Also, wenn wir in dieser Gesellschaft angekommen sind, werden wir, da wir genauer überwachen, da wir bessere Mechanismen haben, um den Leuten mit Hilfe ihrer Handys und anderer Mittel nachzuspüren, was sie eigentlich tun und wollen, da wir genau wissen, was Leute tun und möchten, gibt es weniger Bedarf an Wahlen, an Mehrheitsfindungen oder Abstimmungen. Verhaltensbezogene Daten können Demokratie als das gesellschaftliche Feedback-System ersetzen. Ich sage Ihnen den letzten Satz nochmal. Verhaltensbezogene Daten, also Daten, die man gewinnt und an denen man unser Verhalten ablesen kann, können Demokratie als das gesellschaftliche Feedback-System ersetzen. Also wir brauchen keine Wahlen mehr, wir brauchen keine Abstimmung mehr. So, und jetzt frage ich Sie, das wäre eine gute Quizfrage, wann ist dieser Text geschrieben worden und wo ist das veröffentlicht? Ich sage Ihnen gleich die Quelle. Das ist eine Broschüre unter dem Titel Smart City Charter, also die Charta für eine kluge Stadt. Und der Untertitel lautet Digitale Transformation in den Kommunen nachhaltig gestalten. Digitale Transformation, also Veränderung in den Kommunen nachhaltig gestalten. Und der Herausgeber dieser Broschüre ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit. Im Mai 2017 bereits, Sie können das nachlesen, finden Sie im Internet auf Seite 43. Und diese Broschüre eines Bundesministeriums, also eines Teils der Bundesregierung, ist in Zusammenarbeit, dieses Projekt soll gestaltet werden in Zusammenarbeit mit dem Kanzleramt, dem Wirtschaftsministerium und anderen. Bereits 2017, lange bevor das Buch dieses Herrn Schwab erschienen ist. Und keiner von uns hat es gemerkt. Ich wurde erst kürzlich darauf aufmerksam gemacht durch einen Artikel der bekannten früheren DDR-Dissidentin Vera Lengsfeld, die vielen von Ihnen auch bekannt sein wird. So, das ist das Szenario. Verstehen Sie, da sagt ein deutsches Bundesministerium, wir wollen künftig erreichen, dass Kommunen nachhaltig gestaltet werden und am besten schaffen wir gleich die Wahlen ab und ermitteln, was die Leute wollen, indem wir sie noch genauer beobachten, testen, verfolgen oder auch freundlich gesagt begleiten. Das wäre dann ein Great Reset. Und daran sehen Sie, wie wachsam wir sein müssen. Daran sehen Sie, wie deutlich wir rechtzeitig artikulieren müssen, dass wir unsere Freiheit nicht aufgeben wollen, dass wir nicht bereit sind, das Grundgesetz in die Mülltonne zu werfen. Und wir erinnern uns an ein Wort von Sophie Scholl, die in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts gesagt hat, der größte Schaden entsteht durch die schweigende Mehrheit, die nur überleben will, sich fügt und alles mitmacht. Zitat Sophie Scholl. Und wir wollen das hier nochmal ganz deutlich sagen, nur Gott hat das Recht, nur Gott hat die Heiligkeit, einen Great Reset anzuordnen und durchzusetzen, weil er der Schöpfer der Welt ist, weil ihm diese Welt gehört. Und so fragen wir mit Spannung, wie Gott das damals gemacht hat und was Gottes Great Reset damals für die Menschen bedeutet hat. Und wissen Sie, wir fragen das mit sehr persönlichem Interesse, weil das ja auch unser Gott ist. Und wir fragen das mit sehr persönlichem Interesse, weil wir immer noch heute von den Folgen dieses Great Reset betroffen sind und weil wir vielleicht damit auch einen Schlüssel in die Hand bekommen, wie wir uns gegenüber diesen angedrohten Resets menschlicher Machthaber positionieren und verhalten können. Also lassen Sie uns in den nächsten Minuten noch einmal ganz nahe herangehen an diese Situation bei Noah, um genau zu verstehen, was damals bei diesem Great Reset wirklich geschah. Und ich lese noch einmal die Verse 1 bis 5. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 150 Tage. So endet Kapitel 7. Und da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe, haben wir gestern erklärt, was damit gemeint ist, samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach 150 Tagen. Am 17. Tag des 7. Monats, wieder genaue Zahlenangaben, ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab bis auf den 10. Monat. Am 1. Tage des 10. Monats sahen die Spitzen der Berge empor, hervor. Das heißt, endlich wenigstens wieder Land in Sicht. Wie gestaltet sich jetzt das Verhältnis zwischen Gott und Noah? Damit Sie sich das besser merken können, habe ich versucht, meine Beobachtungen in vier Begriffen zu bündeln. Und die vier Begriffe, ihre Anfangsbuchstaben ergeben den Namen Noah. Also vier Begriffe, deren Anfangsbuchstaben ergeben den Namen Noah. Das ist also so eine Art Akrostichon mit Noahs Namen. Und dieses Akrostichon wird den Charakter von Gottes Great Reset umschreiben. Der Name Noah für sich genommen bedeutet ja so viel wie Trost oder Ruhe. Und diese vier Begriffe, hoffe ich, werden deutlich machen, wodurch Noah in diesen harten Umbrüchen, die ihn bestimmt emotional furchtbar aufgewühlt haben, umgeworfen haben, wodurch Noah in diesen harten Umbrüchen trotzdem Ruhe und Trost gefunden hat. Als erstes brauchen wir also ein N. Gib mir ein N. Und dieses N steht für Nähe. Das ist das Erste. Da gedachte Gott Noah. Dieses Kapitel beginnt mit einem wunderbaren Wort. Da gedachte Gott an Noah. Und damit ist nicht gemeint, dass Gott sich wieder an Noah erinnert hatte, nachdem er ihn zwischenzeitlich mal vergessen hatte, sondern dieses Wort, da gedachte Gott an Noah, drückt eine liebevolle Zuwendung Gottes aus. Gott achtete auf Noah, das ist hier gemeint. Da gedachte Gott an Noah. Gott sieht in besonderer Weise auf ihn, den er nie aus dem Blick verloren hatte. Und dieses Gedenken Gottes, dieses besondere Hinsehen Gottes zu Noah hat eine starke Auswirkung, denn von jetzt an sinkt der Wasserpegel. Das heißt, wenn Gott eines Menschen gedenkt, dann bedeutet das, dass Gott eine Verheißung bekräftigt, die er diesem Menschen gegeben hat. Dass Gott klar macht, er steht treu zu seinem Versprechen, das er diesem Menschen gegeben hat. Gott lässt ihn nicht im Stich. Gott behält ihn immer im Blick. Gott bleibt immer in seiner Nähe. Und wir erinnern uns vielleicht an das Versprechen, das Gott dem Noah in Kapitel 6, Vers 18 gemacht hatte, noch vor der Sintflut. Da hat er gesagt, 6,18, mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Das heißt, du sollst sicher sein und ich werde für dich sorgen und du kannst dich auf mich verlassen, definitiv und endgültig. Gottes Nähe, das ist das Erste. Gott verspricht, in welche Umbrüche du auch hineingerissen wirst, ich werde immer an deiner Seite bleiben. Und Noah, ich werde dich durchbringen, ich werde dich nicht im Stich lassen. Das ist das erste Merkmal von Gottes Neustart, von Gottes Great Reset. Dieser Neustart ist in jeder Situation begleitet von seiner liebevollen Zuwendung zu seinen Kindern. Noah beginnt mit N wie Nähe. Später hat der Prophet Jesaja so ausgedrückt, Gottes Zusage, Jesaja 49, Vers 16, wo Gott sagt, siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind jederzeit vor mir. Ich habe dich in meine Hände gewissermaßen eingeritzt, ich werde dich nicht vergessen, so wie man sich etwas möglicherweise in die Handflächen schreibt, um es auf keinen Fall zu vergessen. Gott sagt, ja, ich habe dich in meine Hände geritzt und ich werde dich nicht vergessen. Es ist gut denkbar, dass Noah zwischenzeitlich von Sorgen überfallen wurde während dieser 370 Tage. Wir wissen noch nicht, wie viel Kommunikation in der Arche gewesen ist zwischen diesen 8 Personen. Was seine Söhne gemacht haben während dieser Zeit. Aber Gottes Great Reset, und das ist so schön, geht niemals eiskalt über den Einzelnen hinweg, der sich an ihn klammert. Das ist etwa ein Unterschied zu diesem Great Reset von Herrn Schwab und Konsorten, wo man ganz deutlich sieht, der Einzelne zählt nicht. Da ist nicht das Leid des Einzelnen möglicherweise im Blick. Und die Folgen und die sogenannten Kollateralschäden, über die wir auch ja hier gesprochen haben, das macht Gott nicht. Psalm 73, Vers 26 sagt der Psalmbeter, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott ewiglich meines Herzens Trost und mein Heil. Nähe. Und schauen Sie, wie dringend Noah diese Nähe Gottes brauchte, das wird uns klar, wenn wir uns die Umwelt mal vorstellen, in die Noah hineinkam. Machen wir uns das klar, Vers 3, da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach 150 Tagen. Am 17. Tag des 7. Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. 150 Tage lang gingen die Wasser zurück. Und überlegen Sie mal, je mehr die Wasser fallen, umso bedrückender zeigt sich das ganze Ausmaß dieser Katastrophe. Und dann ist es soweit, in Vers 18, dass sie endlich rausgehen dürfen. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Aber was ist das für eine Welt, in die sie kommen? Das ist eine Welt, die gezeichnet ist von Gottes Gericht. In manchen Kinderbibeln gibt es so naive Bilder. Nach dem Motto, Noah und seine Familie steigen aus dieser Arche und alles grünt und blüht und die Sonne scheint und die Blumen blühen und alles wunderbar. Aber so war es ja nicht. Die Realität sieht anders aus nach der Sintflut. Wir haben eine zerstörte Vegetation. Reste von Kadavern, die da rumgelegen haben. Wahrscheinlich lagen dort auch Skelettreste zuhauf von Menschen und Tieren. Andere waren durch die dramatischen Umbrüche im Sediment eingeschlossen und begraben. Aber alles, was sie sehen, überall Zeugen des Todes und des Verfalls. Einige Menschen hatten bestimmt mit Booten zu flüchten versucht vor der Sintflut und waren dann irgendwann den steigenden Wassermassen zum Opfer gefallen. Und dann, was Noah vorher auch nicht kannte, was es erst nach der Sintflut gegeben hat, dieser schroffe Gegensatz von hohen Bergen und tiefen Tälern. Man hat das ja immer wieder beobachtet, wie innerhalb kürzester Zeit durch den Druck von Wassermassen tiefe Canyons entstehen. Kann man auch heute beobachten. Unter wesentlich weniger dramatischen Umständen, ich sage nur ein Beispiel, der Canyon Lake George in Texas, 2002, noch gar nicht so lange her. Bei einer Sturzflut ist das entstanden und Geoforscher sagen, die Wassermassen brauchten nur 3 Tage, um sich 7 Meter tief in die Landschaft einzugraben. 3 Tage, um sich 7 Meter tief in die Landschaft einzugraben. Jetzt können Sie sich vorstellen, was bei der Sintflut los gewesen ist. Tektonische Verschiebungen, eine intensive Wasserbewegung hinab in die Täler, wo sich das Wasser dann in Flüssen und Seen irgendwie kanalisierte. Noch heute gilt unsere Erde ja als sogenannter blauer Planet. Das wissen Sie, zu 3/4 mit Wasser bedeckt ist dieser Planet. Die Berge heben sich an, wahrscheinlich ausgelöst durch das Gegeneinanderstoßen der Kontinentalplatten. Also die Flut bringt als sichtbares Ergebnis erstmal ein verheerendes Bild hervor, als Folge von Gottes Gericht. Und noch die aktuelle Geologie bietet uns viele Anhaltspunkte, die auch von dieser Seite her es wirklich sehr, sehr naheliegend machen, dass die Sintflut wirklich eine globale Umwälzung bedeutete, wirklich ein Great, Great Reset und nicht ein schleichender Prozess, der sie über Millionen von Jahren hinwegzog. Wir haben zahlreiche Fossilfunde, die auf ein schnelles, katastrophisches Geschehen hindeuten. Wir kennen Massengräber von Fossilien. Wir haben Funde von einem Fisch zum Beispiel, der mitten bei seiner Mahlzeit überrascht wurde und im Sediment gefunden. Da sehen Sie diesen Fisch noch, wie er einen anderen Fisch im Maul hat. Und das ist dann fossiliert im Sediment gefunden und ein Hinweis darauf, dass das unheimlich schnell passiert sein muss. Dramatisch, katastrophisch. Wir haben Seeigel gefunden, bei denen noch die Stachel vorhanden sind. Und ein weiteres letztes Indiz für eine plötzliche Katastrophe will ich Ihnen noch nennen und dann lassen wir es damit auch genug sein. Bei den Abfolgen der Gesteinsschichten, das ist auffällig, fehlen das, was die Geologen Erosionen nennen, also verwittertes Gestein, das durch Wasserdruck abgetragen wird. Und wenn man diese Erosionen nicht findet, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es sehr, sehr schnelle Ablagerungsprozesse gegeben haben muss. Professor Norman D. Newell, ein Paläontologe, der eigentlich kein Freund der Schöpfungslehre ist, hat aber Folgendes festgestellt, Zitat: Ein rätselhaftes Merkmal von geologischen Schichtgrenzen ist das generelle Fehlen von Anzeichen dafür, dass die Schichten der Erdoberfläche ausgesetzt waren. Spuren von tiefen Auswaschungen, Unterspülungen, Rinnen und übrig gebliebenem Kies fehlen im Allgemeinen. Also er sagt, das ist eine allgemeine, für die Geologen nicht erklärbare Beobachtung, dass diese Anzeichen dafür, dass das über längeren Zeitraum hinweg sich entwickelte, dass die der Erdoberfläche ausgesetzt waren, dass es das an den meisten Stellen, wo man es erwarten müsste, einfach nicht gibt. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr starkes Argument dafür, dass es diese schnellen, dramatischen, katastrophischen Entwicklungen gegeben haben muss. Und ich wollte Ihnen mit diesen Indizien nur Folgendes sagen. Es ist heute sehr gut möglich, die geologischen und fossilen Befunde, die wir beobachten, in einer Weise zu verstehen, die sie als das Ergebnis einer weltweiten Flut erklären, die innerhalb eines überschaubaren Zeitfensters über die Welt hinwegstürmte und diese Welt unter sich begrub. Und danach blieb dann übrig eine dramatisch umgewälzte und zerfurchte Topographie und Vegetation. Also, dass uns das klar ist, die Welt nach der Sintflut ist kein Eden 2.0. Also eine Neuauflage des Garten Edens, so herrlich und schön und romantisch, sondern Gottes Great Reset führt Noah und seine Familie in eine gezeichnete Welt hinein, in eine verheerte Welt, in eine Welt, die alle Zeichen von Gottes Gericht trägt. Und ich musste, als ich mich in diesen Text noch einmal hineinarbeitete, unwillkürlich an Bilder denken, die meine Generation nur eben wirklich von Bildern kennt, nämlich von deutschen Städten nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Trümmerfrauen sich daran machen mussten, alles wieder aufzubauen, als sozusagen das Chaos greifbar war, als die Feuer teilweise noch schwelten und als alles irgendwie wieder neu auf den Weg gebracht werden musste. Aber mitten in allem Chaos der Veränderung ist das eine unverändert geblieben, Vers 1, da gedachte Gott an Noah. Das ist das erste Kennzeichen von Gottes Great Reset, N wie Nähe. Und nun zum zweiten brauchen wir ein O. Und das O finden wir in den Versen 4 bis 14. Sie können ja schon mal rätseln. Am 17. Tag des 7. Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Es nahm aber die Wasser immer mehr ab bis auf den 10. Monat. Am 1. Tag des 10. Monats sahen die Spitzen der Berge hervor. Nach 40 Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen. Der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche. Denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er Noah die Hand heraus und nahm sie wieder zu sich in die Arche. Da harrte er noch weitere 7 Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug es in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Aber er wartete noch weitere 7 Tage und ließ noch eine Taube ausfliegen. Die kam nicht wieder zu ihm. Im 601. Lebensjahr Noahs, ab 1. Tage des 1. Monats, waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war. Und am 27. Tage des 2. Monats war die Erde ganz trocken. Und jetzt können sie rausgehen. Und das ist das Zweite, was Gott dem Noah gibt, nicht nur seine Nähe, sondern er gibt ihm einen Ort. Das ist unser O. Was heißt das? Noah bekommt in dieser Welt einen Ort zugewiesen, wo er hingehört. So wie mancher von Ihnen sagen würde, Frauenhain ist mein Ort, da gehöre ich hin. Wo er Boden unter die Füße bekommt, von wo aus er das Leben seiner Familie wieder Schritt für Schritt in den Griff kriegen kann und gestalten kann. Und dieser Ort, der ist sowohl in wörtlicher als auch in einer übertragenen Bedeutung gemeint. Der erste direkte Ort wird ein Landeplatz auf dem Ararat, wo sich die Arche niederlässt. In Vers 4, am 17. Tag des 7. Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Und von dort aus erschließt sich Noah nun Schritt für Schritt das neue Gebiet. Ein Ort, das ist das Gegenteil von Entwurzelung. Verstehen Sie, wer einen Ort hat, der ist schon fast beheimatet, der kann schon fast von Heimat sprechen. Wir brauchen einen Ort als Menschen. Versetzen wir uns doch mal in die, sagen wir mal, psychologische Situation dieser 8 Leute. Ihre alte Welt war untergegangen in Gottes Gericht. Und dann nahmen sie dieses gute Jahr Arche in den Knochen. Das muss man auch erstmal irgendwie verarbeiten. Da waren sie einerseits in Sicherheit in der Arche, aber sie waren sicherlich oftmals auch umgetrieben von der Ungewissheit. Ja, was bringt die Zukunft? Was wird uns die Zukunft bringen bei all diesen Umbrüchen? Wann kommen wir wieder raus aus diesem Kasten? Und wo werden wir landen? Und wovon sollen wir uns dauerhaft ernähren? Und wie wird sich eine Welt anfühlen, in der keiner unserer alten Freunde mehr da ist? Verstehen Sie, eine endlose Kette von Fragen, die Sie dort in diesem Kasten aufgewühlt haben wird. Wie wird es weitergehen? Aber Gott schützt die Würde seiner Geschöpfe, indem er ihnen erstens seine Nähe bewahrt und indem er ihnen, auch in dieser neuen, ungewissen Welt einen Ort zuweist. Einen Ort, wo sie sich niederlassen können. einen Ort, von wo aus sich ihre Existenz Schritt für Schritt wieder aufbauen kann, wo sie sich das Schritt für Schritt wieder erschließen können. Einen Ort, wo sie ja Verantwortung wahrnehmen können, wo sie etwas aufbauen können, wo sie handlungsfähig sind, wo sie Gott dienen dürfen. Es gehört nach dem biblischen Menschenbild zur Würde des Menschen, dass er gestalten darf. Es gehört nach dem biblischen Menschenbild zur Würde, dass er in dieser Welt wirken darf. Deswegen ist auch Arbeit für den Menschen, der arbeiten kann, so wichtig. Auch für sein Selbstwertgefühl. Es gehört zur Würde des Menschen, dass er Verantwortung wahrnehmen darf in dieser Welt. Und im Gegensatz dazu, es gehört zum Horrorszenario des sogenannten Great Reset, dass er uns eine große Masse von Menschen in Aussicht stellt, die nur noch versorgt werden müssen, die nur noch unterhalten werden, weil sie für den Bestand und den Erhalt eines Volkes bzw. einer globalen Weltgesellschaft keinerlei Bedeutung mehr haben werden. So ist der Plan. Wo zunehmend Digitalisierung, Roboter, künstliche Intelligenz, das wirkliche, reale Zusammenwirken von wirklichen Menschen ersetzen sollen. Bei diesem Great Reset von Herrn Schwab oder dem, was sich das Bundesumweltministerium vorstellt, da verliert der Mensch seine Würde, weil der Mensch seinen Ort verliert, weil er nicht mehr normal wirken kann, weil man ihn möglichst mit irgendwelchen Sensorien und digitalen Instrumenten beobachten, gewissermaßen ihn ausloten und ausspionieren wird, und ihm dann das verordnet, was er braucht und ansonsten ihn unterhält und versorgt, sauber, satt und still. Und dazu gehört auch dieses quasi sozialistische Modell, wie das neulich eine EU-Abgeordnete aus Dänemark formulierte. Und das wurde natürlich auch veröffentlicht vom Weltwirtschaftsforum, dass man überlegt, Privatbesitz völlig abzuschaffen. Sie werden glücklich sein, schreibt diese Frau. Wir werden kein Geld mehr haben, kein Auto, keinen Besitz werden wir auch nicht brauchen. Denn wir werden alle versorgt werden. Und das alles erinnert uns an Horrorszenarien, wie man sie etwa von Aldous Huxley kennt oder George Orwell. Das wird inzwischen in solchen Broschüren beschrieben. Und wie anders Gottes Great Reset. Gottes Great Reset schenkt den Menschen die Würde eines Ortes. Und das beginnt sogar schon, bevor die Arche den Boden berührt. Schon da wird Noah einbezogen in die Erschließung dieses Lebensraumes. Wodurch? Indem Noah, das ist spannend, diesen Ort erstmal auskundschaftet. Ihn auskundschaftet mit den Forschungsmitteln, die Gott ihm in dieser Arche gegeben hat. Sie haben das gehört in Vers 7. Als erstes schickt er einen Raben aus. Der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Dieser Rabe, der kommt eigentlich schon ganz gut zurecht, weil der Rabe ein Aasfresser ist. Und also von Aas gab es in dieser Welt wirklich genug. Wenn es was ausreichend gab, war das Aas natürlich. Und so ist der Rabe ein erster Kundschafter, durch den Noah dieses neue Terrain untersuchen lässt. Und der Rabe entdeckt den Tod. Und dem schwarzen Raben folgt dann die weiße Taube. Die weiße Taube, die nun das Leben entdecken soll und nach dem ersten Erkundungsflug noch unverrichteter Dinge zurückkommt. So steht hier in Vers 9, da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche zurück. Sie hat also noch keinen Ort gefunden, wo ihr Fuß ruhen konnte. Und schauen Sie, das ist fast rührend zu lesen, wie Noah seinem kleinen Boten hilft. Am Ende von Vers 9, die kommt also zurückgeflogen, da steht hier, da tat er die Hand heraus und nahm sie wieder zu sich in die Arche. Warum steht das hier? Der einzige Grund dafür, warum das hier so steht, ist, weil es so war. Verstehen Sie, das hat nichts Mythologisches, das hat nichts Bedeutungsvolles, dass Noah die Hand ausstreckt, um die Taube reinzuholen. Aber das zeigt uns, wie realistisch, wie nüchtern dieser Text geschrieben ist. Und weiter, der zweite Versuch mit der Taube nach 7 Tagen, Verse 10 und 11. Da hatte er noch weitere 7 Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug es in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten. Hier ist wirklich jedes Wort wichtig. Hier steht, sie hat ein Ölblatt abgebrochen, so kann man das ganz gut übersetzen. Das heißt, das ist ein frisch gepflückter Ölbaumzweig. Das ist nicht nur einfach ein schwimmendes Blatt gewissermaßen auf dem Gewässer, dann würde da nicht stehen abgebrochen, sondern abgebrochen zeigt, es ist ein frischer, hier ist wirklich jede Einzelheit wichtig, ein frischer Ölbaumzweig. Wir wissen ja, dass Ölbäume auch unter Wasser eine Zeit lang ja quasi überleben können. Und dieser Fund, den die Taube im Schnabel festhält, ist ein Zeichen des Lebens. Ein Hinweis darauf, dass sich die Lebensbedingungen doch langsam wieder normalisieren. Die Normalität kommt doch zurück. Und beim dritten Versuch schließlich kommt die Taube aber nicht mehr zurück, Vers 12. Aber er harrte noch weitere 7 Tage und ließ eine Taube ausfliegen. Die kam nicht wieder zu ihm. Jetzt hat sie endlich ihren Ort gefunden. Und als die anderen Tauben dann kurze Zeit danach die Arche verließen, werden sie diese Pioniertaube bestimmt auch wiedergefunden haben. Und jetzt kommt der Moment, der große Moment, auf den die sich bestimmt lange gefreut haben, wo Noah endlich das Dach dieses Kastens abdecken kann. Und jetzt sehen sie umso deutlicher, umso genauer, dass die Wassermassen sich wirklich verlaufen haben, dass sie diese Erde wieder in Besitz nehmen und kultivieren können. Und noch einmal sehen wir, wie genau dieser Text berichtet in Vers 13. Im 601. Lebensjahr Noahs, am ersten Tag des ersten Monats, waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Und dann endlich kommt der entscheidende Satz, auf den Noah so lange gewartet haben dürfte. Vers 15, da redete Gott mit Noah und sprach, geh aus der Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne. Jetzt, Noah, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt geht raus. Und jetzt dürfen sie diesen Ort einnehmen, jetzt dürfen sie diesen Ort wieder gestalten, ihn kultivieren, ihn mit ihren Nachkommen gewissermaßen füllen. Und schauen Sie, das ist das zweite Merkmal von Gottes Great Reset. Er gibt uns nicht nur seine Nähe, sondern er weist uns auch einen Ort zu, eine Bestimmung, eine Verantwortung, einen Gestaltungsraum. Wir sollen gestalten, wir sollen prägen, ja, wir sollen auch forschen. Und wir sollen diese Welt im Auftrag ihres Schöpfers gebrauchen, jeder an seinem Platz. Und wissen Sie, das gilt auch heute noch. Und erst recht in einer ledierten Welt wie unserer, in einer ja so gebrochenen Welt, die überdeutlich die Zeichen der Sünde und des Gerichts erkennen lässt. Und darum kann man sagen, wohl dem, der seinen Ort gefunden hat. Wohl dem, der seinen Ort gefunden hat, weil er seinem Schöpfer vertraut und weil er auf die Weisung dieses Schöpfers wartet und sich nach dieser Weisung richtet. Und weil er sagt, Herr, zeige mir, wo mein Ort in dieser Welt ist. Im Mai 2021. Wo ist mein Platz? Wo willst du mich haben? Wo soll ich gestalten? Wo soll ich Verantwortung übernehmen? Wir brauchen einen Ort. Sie war eine der bekanntesten Schriftstellerinnen der ehemaligen DDR, Christa Wolf. Viele von Ihnen werden sie kennen. Und Christa Wolf hat 1979 einen ihrer bekanntesten Texte veröffentlicht. Und wissen Sie, was der Titel dieses Buches war? Kein Ort, nirgends. Kein Ort, nirgends. Und darin beschreibt sie die Katastrophe, wenn ein Mensch keinen Ort hat. Und sie erfindet darin eine Begegnung zwischen den Schriftstellern Heinrich von Kleist und Caroline von Günderode. Die beiden in diesem Roman entdecken sich als Seelenverwandte, aber sie fühlen sich völlig unverstanden von ihren Zeitgenossen und trotzdem kommen auch sie selber, sie beide, nicht zusammen. Und Christa Wolf legt dieses erfundene Treffen in das Jahr 1804, nur wenige Jahre bevor Kleist und Günderode unabhängig voneinander jeweils Selbstmord beging. Sie legt dieses erfundene Treffen einige Jahre davor, bevor die beiden dann unabhängig voneinander ihren wirklichen Selbstmord begingen. Und es ist, als ob Christa Wolf verstehen wollte, woran sind die beiden eigentlich gescheitert? Warum sind die beiden am Leben verzweifelt? Und die Antwort gibt sie im Titel dieses Romans: Kein Ort, nirgends. Sie fanden keinen Ort. Aber Gott gibt Noah diesen Ort und er will ihn dir geben. Gott gibt Noah diesen Ort der Verantwortung, diesen Ort der Zugehörigkeit, obwohl die Welt sonst fremd ist. Aber er weiß, ja, das ist jetzt mein Platz und so will Gott dir und mir einen Platz zuweisen. Wir sollen wissen, wo wir hingehören und wir sollen wissen, wofür wir leben dürfen, nämlich für ihn, unseren Schöpfer. Und dazu ist es so wichtig, dass wir es so machen wie Noah und dass wir wirklich in ganz enger Tuchfühlung mit unserem Schöpfer bleiben, dass wir zu ihm beten, dass wir sagen, Herr, führe mich, wie der Psalmist es sagt, wirklich deinen Weg, weise mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Es kann sein, dass einige von uns auch in dieser Zeit der völlig seltsamen Umbrüche etwas verloren haben. Vielleicht die berufliche Existenz oder anderes. Und hier sehen Sie, Gott will Ihnen einen Ort geben, wo Sie hingehören, um ihm zu dienen. N wie Nähe, O wie Ort. Und damit kommen wir noch schnell zum dritten, womit Gott den Noah bei diesem Great Reset versorgt. Vers 20. Noah aber baute dem Herrn einen Altar. Das ist das A, was wir jetzt brauchen. Altar. Überlegen Sie mal, das Erste, was Noah in dieser neuen Welt baut, ist ein Altar. Und das ist der erste Altar, von dem die Bibel berichtet. Kain und Abel hatten Opfer gebracht, aber da war noch nicht von einem Altar die Rede. Und wahrscheinlich hat Gott dem Noah selbst den Auftrag gegeben, diesen Altar zu erbauen. Und Noah hält sich auch hier an Gottes Vorgabe. Wir müssen wissen, dieser Altar ist kein magischer Ort, sondern eine praktische Hilfe für den Gottesdienst. Dieser Altar ist eine regelmäßige Erinnerung daran, Noah, du brauchst Gottes Gegenwart. Und dieser Altar verdeutlicht, auch bei diesem Neustart wird es wieder entscheidend um die eine Frage gehen, nämlich, wie ist dein Verhältnis zu deinem Gott? Wie ist dein Verhältnis zu deinem Gott? Das musst du wissen, das musst du geklärt haben. Darauf weist der Altar hin. Und interessanterweise wird man auf diesem Altar wahrscheinlich Brandopfer gebracht haben. Und dabei müssen Sie ganz klar sehen, es geht hier nicht um irgendwelche religiösen Rituale, die man abspult, um seine religiöse Pflicht zu erfüllen, sondern es geht um ganz was anderes. Es geht darum, wie dein Herz zu deinem Schöpfer steht. Jahrhunderte später hat Gott dann die Bedeutung des Brandopfers durch Mose nochmal ausdrücklich erklärt. Aber das ist bestimmt kein Zufall, dass es hier ausgerechnet mit Brandopfern losgeht. Dazu brauchte man die sogenannten reinen Tiere, hatten wir ja gesehen gestern, von denen hat Noah extra mehr Exemplare in die Arche genommen, damit sie jetzt zur Verfügung standen. Was war das Besondere am Brandopfer? Das Brandopfer, müssen Sie wissen, wurde vollständig verbrannt. Vollständig. Bei anderen Opfern war das manchmal aufgeteilt. Ein Teil des Tieres verbrannt, ein Teil wurde vom Priester gegessen oder von den Menschen, die das geopfert hatten. Aber das Brandopfer, dieses klassische Brandopfer, wurde völlig verbrannt, völlig verzehrt. Und deswegen war es ein Zeichen für die völlige Hingabe. Alles für den Herrn. Das Brandopfer war ein Zeichen dafür, dass ein Mensch sagt, ich lege mein Leben, allmächtiger Gott, dir zu Füßen. Ich will dir treu sein, ich will dir gehorchen. Mein Leben soll dir dienen. Das konnte mit diesem Brandopfer ausgedrückt werden. Und dann drückt Noah in diesem Brandopfer noch ein zweites aus, nämlich, ich brauche ein Opfer für meine Schuld. Das Brandopfer war gewissermaßen auch ein Sündenbekenntnis. Es war ein früher Hinweis auf Jesus, dass wir unsere Sünde nicht alleine vor Gott bereinigen können, sondern dass jemand anderes stellvertretend für uns das tragen muss. Das Brandopfer war ein früher Hinweis darauf, was dann später viel, viel deutlicher wurde beim Propheten Jesaja und nachdem Jesus gekommen war, dann nochmal viel klarer, dass wir einen brauchen, der sein Leben für uns opfert, damit wir nicht behaftet werden müssen auf unsere Gottlosigkeit und unseren Unglauben. Das Ergebnis dessen müsste nämlich immer sein, dass wir in der Hölle landen, weil wir vor einem heiligen Gott nicht bestehen können. Und so dieser Hinweis, vollständige Hingabe, mein Leben soll dir gehören und ich brauche Vergebung meiner Schuld. Und schauen Sie, offensichtlich hatte Noah begriffen, dass er ein Sünder war. Das musste man ihm nicht lange erklären. Das steht ja hier dann auch in Vers 21, als Gott dann nochmal sagt, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen mit einer Sintflut. Und dann kommt ja das Zeichen des Regenbogens und dann kommt die Erklärung, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, und Sie wissen, wie es weitergeht, ist böse von Jugend auf. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und von da an zieht sich diese Wahrheit durch die ganze Bibel. Du Mensch, dein Dichten und Trachten, du Mensch, die Gesamtausrichtung deines Herzens ist vor Gott böse. Wir sagen, naja, wir sind nicht so ganz vollkommen und jeder macht mal einen Fehler. Aber Gott sagt, nein, es ist böse. Es ist gegen mich gerichtet, sagt Gott. Weil du letztlich mich mit Füßen trittst. Meine Liebe, meine Heiligkeit, meine Ehre. Und trotzdem garantiert Gott, es ist unfassbar, dass er keine Sintflut mehr schicken wird. Und Gott garantiert das mit einer, ja, man kann nur sagen, mit einer genialen Begründung. Das muss ich Ihnen unbedingt noch zeigen. Wenn wir das geschafft haben, dann haben wir die komplizierteste Stelle geschafft und dann können wir mit etwas größerem Tempo dann auf die Zielgerade zustürmen. Also, aber den Zusammenhang müssen Sie unbedingt sich anstreichen in Ihrer Bibel, den müssen Sie unbedingt nachvollziehen. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber da hängt ganz viel dran. Man kann diesen Satz nämlich auf zweierlei Weise übersetzen aus dem Hebräischen. Dass Gott sagt, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, obwohl das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens Böses von Jugend auf. Das heißt, ich werde es auf diese Weise die Welt nicht mehr richten, obwohl die Menschen es eigentlich verdient hätten. Das ergibt einen guten Sinn. Und das andere, das muss dem gar nicht widersprechen, aber setzt nochmal einen anderen Akzent, dass man das so übersetzen kann, dass Gott sagt, ich werde die Erde nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse. Was heißt das? Gott sagt, ich werde keine Sintflut mehr bringen, denn das Herz ist böse, weil durch eine weitere Sintflut das Problem nicht gelöst wird, weil das Herz so böse ist. Verstehen Sie? Das ist die andere Bedeutung. Gott sagt, ich werde keine Sintflut mehr bringen, denn das Herz des Menschen ist böse, weil das Herz des Menschen böse ist, weil eine weitere Sintflut das Kernproblem deiner menschlichen Schuld nicht löst. Also auf Deutsch gesagt, gegen die Sünde hilft keine Flut, sondern nur der Altar. Schauen Sie, die Flut richtet, aber der Altar rettet. Und darum ist es lebensentscheidend, dass wir einen Altar haben. Nach der Flut kamen Noah und seine Familie als Sünder wieder aus der Arche. Aber darum ist es lebensentscheidend, dass auch wir im Neuen Testament einen Altar haben. Und dieser Altar ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus. Und so schreibt es der Hebräerbrief in Kapitel 13, Vers 10, als er Menschen sich richtet, die als Juden Jesus entdeckt hatten. Und die plötzlich angefangen haben zu begreifen, Jesus kann uns das bringen, was wir aus eigenen Kräften mit unserer Religiosität nicht schaffen. Nämlich er kann uns Frieden mit Gott bringen, Vergebung unserer Schuld, ein ruhiges Gewissen und die Sicherheit, dass wir in den Himmel kommen. Und dann waren einige Juden in diesem Kreis der Empfänger dieses Briefes, die zurückschauen und sagen, ja, aber unsere ganzen alten Rituale und so wären ja doch noch ganz schön. Und wenn wir unseren alten Opferaltar noch hätten, und wollten sich nicht so wirklich davon trennen. Und da schreibt der Hebräerbrief ihnen, macht euch doch keine Sorgen. Wir haben auch einen Altar. Und wir haben einen Altar, der noch viel besser ist und noch viel tröstlicher und noch viel wirkungsvoller. Und der große Vorteil ist, dass dieser Altar nicht nur da in Jerusalem steht, sondern dass wir zu diesem Altar überall gehen können. Und dieser Altar ist Jesus. Hier bekommen wir wirklich Vergebung unserer Schuld und Frieden mit Gott. Wir haben einen Altar. Und auch der alttestamentliche Altar war ja letztlich ein Hinweis auf das Opfer Jesu. Und liebe Leute, das ist eine Schlüsselerkenntnis. Eine Schlüsselerkenntnis, die Sie unbedingt mitnehmen müssen. Durch das Gericht der Sintflut wurde nicht die Sünde beseitigt im Herzen der Menschen. Noah stieg nicht sozusagen als normaler Sünder in die Arche und kam dann reingewaschen als perfekter Gläubiger wieder aus der Arche raus. Ja, so als ob die Arche bessere Menschen aus ihnen gemacht hätte. Überhaupt nicht. Die werden in der Arche auch gesündigt haben. Die werden sich in der Arche manchmal auch gestritten haben. Ist ja klar, auf engem Raum, man geht sich auf die Nerven. Man kann sich natürlich bei dieser großen Arche, haben wir ja gesehen, konnten die sich auch mal ein bisschen voneinander entfernen. Aber trotzdem, sie waren da mit 8 Leuten eingeschlossen, über ein Jahr lang. Stellen Sie sich das mal vor. Die werden vielleicht auch manchmal gehadert haben mit Gott. Da wird mal ein böses Wort gefallen sein. So wird es gelaufen sein. Das waren Menschen wie wir. Und dieser Achtertrupp, der aus der Arche steigt, das ist eine Gemeinschaft von Sündern, aber denen Gott trotzdem seine Nähe schenkt. denen Gott trotzdem einen Ort zuweist und dir Gott erst recht um seinen Altar versammelt, damit sie ihm dienen. Und was für ein Trost kann das für uns sein? Und dann zum Schluss das Beste, wenn es auch rätselhaft klingt. Am Anfang von Vers 21, da steht, man versteht erst gar nicht, was das heißen soll, warum das hier extra aufgeschrieben ist, Vers 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Der Herr roch den lieblichen Geruch. Das heißt, Gott nimmt dieses symbolische Opfer wohlgefällig an. Es gibt dann später im Alten Testament auch das Gegenbeispiel, wo die Leute das nur so als geheuchelte, äußerliche Religion machen, ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Und da sagt Gott, ich kann eure Opfer nicht mehr riechen. Ich ertrage es nicht mehr, dass ihr nach außen in eine fromme Fassade den Menschen präsentiert und in eurem Herzen sieht es ganz anders aus. Ihr glaubt mir nicht wirklich, ihr liebt mich nicht wirklich. Ihr wollt im Grunde genommen euer eigenes egoistisches Ding machen, aber nach außen tut ihr fromm. Nach außen feiert ihr Gottesdienst, nach außen macht ihr diesen ganzen religiösen Kram, aber es ist nicht wirklich ehrlich gemeint. Ich kann es nicht mehr riechen. Und hier sagt Gott genau das Gegenteil. Er kann es riechen. Ich sehe es mit Wohlgefallen an. Gott nimmt dieses symbolische Opfer wohlgefällig an. Er sagt ja dazu. Warum? Weil Noah sich ehrlich vor ihm demütigte. Weil Noah es aufrichtig in seinem Herzen meint. Weil Noah damit zum Ausdruck bringen wollte, Herr, ich brauche die Vergebung meiner Schuld durch deine Gnade. Und dann ein letztes. Ein letztes, was Gott beim Great Reset zu Noahs Zeiten festmacht. Und Sie wissen, wir brauchen jetzt noch ein H. Und auch dieses H ist bis heute gültig. Also N wie Nähe, O wie Ort, A wie Altar und zum guten Schluss H wie Halt. Und damit meine ich einen festen Halt. Wir brauchen Gottes Nähe, wir brauchen einen Ort, wir brauchen seinen Altar und wir brauchen einen festen Halt. Und jetzt schauen Sie nochmal in Vers 21, wo es heißt, da gedachte Gott in seinem Herzen. Diese Formulierung bedeutet, Gott macht das mit sich selbst aus. Gott beschließt das bei sich, Gott bekräftigt das bei sich. Gott garantiert dafür, das ist nicht an irgendwelche Bedingungen gebunden, sondern Gott macht das mit sich selbst. Klar, Gott sagt, wir machen es so, so ist es und dabei bleibt es. Und was macht Gott mit sich selbst aus? Es wird keine Sintflut mehr geben. Und zwar von jetzt an eine ganze Epoche der Gnadenzeit. Es wird keine Sintflut mehr geben. Und dann kommt dieses sagenhafte Versprechen, solange die Erde steht, wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott sagt zu Noah, und das ist so, so schön, Gott sagt, du hast einen Halt, Noah. Du kannst dich darauf verlassen. Ich garantiere euch die Stabilität meiner Schöpfung. Ich garantiere euch, den Rhythmus der Jahreszeiten, der wird bleiben, solange die Erde steht. Ich garantiere euch den Wechsel von Tag und Nacht. Wir werden heute hier in wenigen Minuten rausgehen, in die Nacht gehen und hoffentlich gut schlafen, wenn wir nicht in einer Bäckerei nachts arbeiten müssen. Aber wir wissen, es kommt der morgige Tag. Die Nacht kommt, aber es kommt der nächste Tag. Tag und Nacht. Das Funktionieren der Erdumdrehung und der Gravitationskraft, die Stabilität, übrigens schauen Sie genau hin, die Stabilität des Klimas garantiert Gott. Was immer auch andere Propheten behaupten mögen, ja? Warme Zeiten und kalte Zeiten, das garantiert Gott. Sommer und Winter, Tag und Nacht, Sonnenbrand und Schneesturm, wenn Sie so wollen. Ja, und das ist damit gemeint. Gott gibt dir einen Halt gegenüber allen ideologischen Horrorvisionen, die euch einschüchtern wollen, Leute. Gegenüber allen ideologischen Szenarien, die euch gefügig machen wollen, gibt euch Gott diesen Halt. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gegen alle Einschüchterer, die euch bedrohen mit einem Virus, bis dahin, dass ihr ihnen vielleicht sogar noch euren Gottesdienst opfert. Sie drohen mit einem Virus, aber ihr seht keine Leichenberge an euren Straßen. Ihr könnt nachprüfen, dass die Situation in den Krankenhäusern unter Kontrolle ist. Aber ihr lasst euch, weil sie drohen mit einem Virus, vielleicht euren Gottesdienst wegnehmen, euer gemeinsames Singen zur Ehre Gottes wegnehmen. Ich gebe euch meinen Halt. Ich garantiere euch Stabilität. Auch wenn sie euch drohen mit einem vermeintlichen Hitzetod, damit sie euch willfährig machen, damit ihr eure Freiheit möglichst auf dem Altar ihrer Ideologie opfert und sagt, ja, irgendwelche Erwägungen zum Klima für das Jahr 2031 können es rechtfertigen, dass unsere Grundrechte möglicherweise noch weiterhin uns weggenommen werden. Sie wollen euch gefügig machen, aber Gott sagt, euch kann sie nicht gefügig machen, denn ich gebe euch meinen Halt. Ich bin stärker als sie. Ich weiß es besser, sagt Gott. Solange die Erde steht, wird nicht aufhören. Sommer und Winter, Tag und Nacht, Frost und Hitze. Lasst euch von ihnen nicht drohen. Wen immer sie in ihre Talkshows holen, wen immer sie auf ihren Titelseiten zitieren, lasst euch von ihnen nicht drohen. Gottes großer Reset hält dagegen. Und Noahs Name, Trost, Ruhe. Noahs Name steht für diese Ausrüstung, mit der Gott seine Kinder unbesiegbar macht. Er schenkt uns seine Nähe. Er weist uns einen Ort zu, mitten in dieser Welt. Er will dir deinen Ort schenken. Er sammelt uns um seinen Altar, er sammelt uns um den Herrn Jesus, der auch für unsere Schuld am Kreuz sein Leben geopfert hat und der seine Macht, seine ewige Macht bewiesen hat durch seine Auferstehung. Und er gibt uns einen festen Halt, er gibt uns eine Stabilität, die von keiner Ideologie und von keinem menschlichen Schauerpropheten zerstört werden kann. Und dann steht da am Ende dieser kleine Halbsatz. Im Hebräischen ist das am Anfang von Vers 22. Im Hebräischen steht das am Anfang von Vers 22. Solange die Erde besteht, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze. Und damit sagt Gott, ja, die Gnadenzeit gilt lange. Sie wird lange sein. Und diese Zeit, in der Gott Gnade walten lässt und Sünder zur Umkehr ruft, die gilt schon seit Noah. Bis heute, bis zum Mai 2021. Aber Gott hat hier schon angedeutet, was das Neue Testament später und auch die alttestamentlichen Propheten dann weiter erklären werden, dass auch dieses Zeitfenster, das schon von der Sintflut an dauert bis heute, vom Ende der Sintflut bis heute, dass auch dieses Zeitfenster sich einmal schließen wird. Und dann wird Jesus wiederkommen. Und dann wird diese Welt endgültig durch den gerichtet werden, der sie erschaffen hat. Und wenn wir vorher schon sterben, wenn Sie und ich schon diese Welt verlassen, bevor Jesus wiederkommt, dann werden wir vorher schon vor diesem Herrn stehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Gnadenzeit nutzen, auch als Gemeinden. Diese Gnadenzeit, die Gott uns jetzt noch schenkt, dass wir sie nutzen, um unsere Zeitgenossen zu diesem Altar zu rufen, um unsere Zeitgenossen zu Jesus zu rufen. Um unseren Freunden deutlich zu machen, dass auch sie Jesus brauchen, damit ihr Leben nicht sinnlos in der Verdammnis endet. Der ewigen Gottesferne. Und wissen Sie, immer wenn ein Mensch den Weg zu Jesus findet, dann geschieht der ganz persönliche Reset, dann geschieht der ganz persönliche Neustart und das ist dann wirklich ein Great Reset, das ist ein großer Neustart. Wenn ein Mensch begreift, wie er vor Gott dasteht, in seiner ganzen hoffnungslosen Verlorenheit als Sünder und wenn er dann voller Staunen entdeckt, dass Gott gerade deshalb den Herrn Jesus geschickt hat und ihn diesen Weg an das Kreuz hat gehen lassen. Und die große Frage an Sie persönlich ist schlichtweg, ob Sie diesen großen Reset in Ihrem Herzen, in Ihrem Leben schon erfahren haben. Ich weiß nicht, wie fit Sie mit Ihrem Computer sind, aber damit will ich jetzt schließen. Wenn sich das System mal aufhängt, haben wir ja wahrscheinlich fast alles schon mal erlebt. Sie kennen diese Situation, ne? Das System hat sich aufgehängt, es geht irgendwie nicht mehr vor und nicht zurück. Sie haben alles versucht, alles ausprobiert, aber es klappt nicht. Und irgendwann kommen sie dann zu dem Punkt, dass sie sagen, du kriegst es nicht mehr alleine hin. Du kriegst es nicht mehr alleine hin. Und auch da mit dieser Fernreparatur, mit diesem kleinen blauen Symbol, das klappt auch nicht mehr. Es geht also wirklich gar nichts mehr. Was können sie machen? Was bleibt dann? Da gibt es nur eine Möglichkeit. Sie müssen das Gerät zuklappen, einpacken und auf dem schnellsten Wege zu diesem genialen Freund fahren, von dem Sie wissen, dass der auch das vertrackteste Problem gelöst kriegt. Und dann treten Sie da an und müssen den Offenbarungseid leisten, müssen sagen, hey, Kumpel, ich schaff's einfach nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr, ich kriege das Ding nicht mehr zum Laufen. Jetzt musst du ran. Und wissen Sie, das ist Bekehrung. Das ist nach biblischem Konzept Bekehrung. Dass ich kapiere, ich kriege mein altes Leben nicht mehr ins Lot. Ich kann es vor Gott nicht richten. Ich kann es beschönigen, ich kann es so ein bisschen frisieren, dass die Leute mich einigermaßen ordentlich wahrnehmen, aber ich kann mein Herz nicht ändern. Ich kann die ganze Schuld und das ganze Ungetröstete und die ganze Gottesferne und meine ganzen Zweifel und meinen Unglauben, ich kriege das nicht mehr gelöst. Und dass sie dann die Akte ihres Lebens einfach schließen und damit zu Jesus gehen und sagen, Herr, ich komme, ich gebe zu, ich kriege es nicht auf die Reihe. Ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung, Jesus. Und jetzt komme ich zu dir und ich beuge mich vor dir. Ich will nicht mehr stolz sein, mir ist der Stolz vergangen. Ich kann nur noch bitten und betteln, dass du mir vergibst und dass du mein zerbrechliches Leben wirklich unter deine Führung nimmst, dass du mein Herr wirst und dass du mich sicher durch dieses Leben führst und gut nach Hause bringst. Wissen Sie, vielleicht bekommen Sie Ihre Computerprobleme ja immer noch irgendwie in den Griff. Aber Ihr Leben und Ihre Sünde bekommen Sie garantiert nicht in den Griff. Denn vor Gott kann kein Mensch bestehen. Aber Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Und das kann er auch bei dir tun. Herr Jesus Christus, danke, dass das wahr ist. Danke, dass du wirklich heute lebst. Dass wir nicht über eine ferne Figur der Religionsgeschichte sprechen, wenn wir von dir reden, Herr, sondern dass du der lebendige, auferstandene Herr bist. Und dass du uns bis heute rufst, dass du uns herausholen willst aus unserer menschlich ausweglosen Situation. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du damals den Noah nicht im Stich gelassen hast, dass sein Vertrauen nicht enttäuscht wurde. Und danke, dass du auch unser Vertrauen nicht enttäuschen wirst, wenn wir zu dir kommen, Herr. Bitte, bitte erbarme dich über uns. Und du weißt, wie es in unseren Herzen aussieht. Du weißt, in welchen Situationen wir vielleicht dem Verzweifeln nahe sind. Du weißt, welche Hoffnungen wir möglicherweise begraben mussten in der letzten Zeit. Du weißt auch, wovor wir vielleicht einfach Angst haben, was die Zukunft betrifft. Aber danke, dass du stärker bist. Und dass wenn wir dich haben, Herr, und wenn du unser Leben führst, dass es dann nicht unbedingt leichter wird, aber dass es gut wird und sicher wird und dass du uns ans Ziel bringst. So erbarme dich bitte über uns, Herr. Und wenn hier unter uns oder unter denen, die das an ihren Telefon oder anderswo hören, Leute sein sollten, die das für sich erkannt haben, dass dieser große Neustart in ihrem Leben noch nicht geschehen ist, Herr, dass sie nach wie vor bisher versucht haben, ohne dich mit ihrem Leben klarzukommen, dann schenke ich ihnen doch den Mut, wirklich ehrlich zu werden vor dir, Herr. Und danke, danke, dass das wahr ist, dass wer zu dir kommt, dass du den nicht wegschicken wirst. Herr, darauf verlassen wir uns. Und wir sind so froh, dass du so Geduld mit uns hast. Dir sei Dank dafür. Amen.